Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite heute unser Experte von unserem Partnerportal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Wir haben heute eine besondere Ausgabe vor uns, ne?
Ja, ich freue mich sehr drauf, auch über die beiden Gäste, die wirst du ja gleich vorstellen.
Ganz genau. Zum einen begrüßen wir ganz, ganz herzlich ja einen ehemaligen Kollegen von dir, aber in der Formel-1-Welt kein unbekannter Journalist. Dieter Renken ist da. Hallo Dieter.
Ja, hallo, grüßt euch.
Und von, hoffentlich bald F1TV, weil wir ja unsere Kampagne Hashtag Großsura vor F1TV haben wir so gut vorangetrieben. Das muss jetzt einfach klappen. Marc Sura ist da. Hallo Marc.
Hola, buenos dias.
Buenos dias, señor. Christian, erzähl doch mal den Hörern ganz kurz, was wir heute vorhaben. Es ist ja ein Saisonrückblick der besonderen Art.
Genau, richtig. Unsere Stammleser der Portale motorsporttotal.com und formel1.de, die kennen das ja schon. Wir versuchen am Jahresende nochmal zurückzublicken auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres, wollen das aber nicht einfach tun, indem wir nacherzählen, sondern indem wir einige provokante Thesen aufstellen und in den Raum stellen, die nicht zwangsläufig unsere Redaktionsmeinung widerspiegeln, das ist gar nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen einfach so ein bisschen Zündstoff bei den spannendsten Themen schaffen, um dann drüber zu diskutieren. Und genau das tun wir heute mit Marc und Dieter gemeinsam. Und kleine Anmerkung, Kevin, übrigens eine Spitzfindigkeit, nur rein streng genommen ist Dieter nach wie vor ein Kollege von mir, weil sein Vertrag läuft erst am 31. Dezember aus.
Er ist sozusagen der Pascal Wehrlein von motorsporttotal.com, er darf erst woanders hin, wenn der Vertrag ausgelaufen ist.
Genau.
Ja. Absolut, absolut. Dann, nicht wie der Kimi, der natürlich dessen Vertrag bei Ferrari ausgelaufen ist und der bei Sauber noch nicht begonnen hat und deswegen konnte er sich daneben benehmen, als wir in St. Petersburg waren.
Aber du bist nüchtern, ne?
Hoffentlich so ja, hoffe so.
Dann starten wir mit der ersten These. Ich halte mich zurück, ihr drei macht das, ich stelle euch nur die Thesen in den Raum und dann bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Nummer 1, der Formel-1-Abschied von Fernando Alonso war nicht so freiwillig, wie er es darstellt. Hätte er ein Siegerauto bekommen, wäre er geblieben.
Vielleicht mache ich da direkt die Eröffnung und frage Marc als Ersten, wie du das siehst. Und zwar, mir ist immer noch im Ohr dieses Interview von Flavio Briatore am Grid in Abu Dhabi, wo Briatore ganz anders als das, was ja Alonso ständig sagt, nämlich ich gehe weg, weil Formel 1 eigentlich gar nicht mehr so cool und ich will das gar nicht mehr machen. Briatore hat im Interview im ORF gesagt, wir wollen zurück, wir kommen wieder. Also Marc, nimmst du ihm diese Geschichte ab, wie er sagt, eigentlich will ich gar nicht Formel 1 fahren?
Nein, das ist Selbstschutz. Er will ja nicht zugeben, dass ihn keiner mehr will. Ja, das ist eindeutig zu spüren. Ich meine, er hatte noch Hoffnung gehabt bei Red Bull, behauptet ja auch, dass er da ein Angebot hatte, was wohl nicht stimmt. Also er ist verzweifelt, weil einfach kein Mensch ihn mehr haben will in der Formel 1, zumindest von den Top-Teams her nicht.
Und Dieter?
Ja, also ich sehe das so ähnlich wie Marc, da möchte ich nur dazu sagen, der Christian Horner hat ja gemeint, überall wo der Fernando war, gab es Chaos. Und das stimmt einigermaßen. Wenn wir uns die Sache anschauen, bei den ganzen Teams, wo er war, von Minardi durch Renault, Ferrari, McLaren und was weiß ich, ist jedes Mal der Teamchef rausgeflogen, außer bei Minardi. Also der Paul Stoddard war Eigentümer und der ist noch da geblieben. Die anderen sind alle weg. Der Flavio ist bei Renault weg. Der Domenicali und der Mattiacci sind bei Ferrari weg. Bei McLaren, Ron Dennis, Martin Whitmarsh, Eric Bouyer, die sind alle weg. Und das kann reiner Zufall sein, aber wenn ich Christian Horner wäre, würde ich mir auch schon die Sache so ganz genau anschauen.
Kommen wir zur
Zeit. Ja. Glaubst du, dass da tatsächlich einen Zusammenhang gibt, Dieter, oder hältst du das für Zufall?
Also wenn es Zufall ist, dann ist der Zufall eigentlich ein großer Feind von Fernando. Ich stelle dir das so. Da müssen wir auch wieder schauen. Der war bei jedem Skandal, stand er in der Mitte. Ist das reiner Zufall? Bei Crashgate, bei Spygate war der in der Mitte. Und das ist auch wieder, ist das Zufall? Also das kann Fernando am besten beantworten.
These 2 hat mit Fernandos Team zu tun. McLaren wäre 2018 mit Honda-Motoren konkurrenzfähiger gewesen als mit Renault, Marc.
Das glaube ich auch, weil inzwischen haben sie ja das Auto wieder umbauen müssen, einen anderen Motor einbauen. Hätten sie auf der Erfahrungsbasis weitermachen können, dann hätte das sicherlich besser ausgesehen. Was aber nicht heißt, dass sie deswegen ein besseres Auto gebaut hätten, aber sie hätten mehr Zeit gehabt, vielleicht anstatt einen Motor einzubauen und anzupassen, hätten sie mehr Zeit gehabt, das Auto aerodynamisch zu optimieren. Und ich glaube, dabei ist viel verloren gegangen.
Christian?
Ich sehe es ganz ähnlich wie der Marc und vor allem, ich habe darüber ja schon ein paar Mal gesprochen dieses Jahr, aber vor allem im Zusammenhang mit McLaren und Honda fällt mir einfach immer wieder Melbourne ein, wo die mit dem Renault-Motor gestartet sind und gesagt haben, das war jetzt unser schlechtestes Wochenende, von hier an kann es nur besser werden. Und genau das Gegenteil war der Fall. Eigentlich ging es nur noch rückwärts von Melbourne an. Und dieser McLaren-Mythos, dass man eins der besten Chassis hat, aber nur der Honda-Motor zurückgefahren ist, der wurde dieses Jahr eindeutig entzaubert. Ich glaube, das kann man festhalten.
Und Dieter?
Also ich sehe das so, McLaren konnte in diesem Jahr kein besseres Auto bauen, so oder so, ob mit Renault oder mit Honda. Eben war da an der Führung vom Team, was nicht stimmte. Aber da müsste ich auch zusagen, ich glaube nicht, dass McLaren Honda erlaubt hätte, dass die effektiv das Jahr als Entwicklungsjahr verwenden, wie die es bei Toro Rosso machen konnten wegen Red Bull. Also ich sehe das schon so ähnlich, aber ich meine doch, die Gründe dafür wären anders.
Okay. Der Niedergang von McLaren und Williams hat auch und vor allem damit zu tun, dass diese beiden Teams sich nicht mehr nur auf das Thema Formel 1 konzentrieren, Dieter.
Ja, also das sehe ich 100% so. Das habe ich jetzt auch vor kurzem geschrieben und auch mit Christian schon öfter diskutiert. Und wenn wir uns das näher anschauen, die Geschichte der Teams, dann ist es eben schon interessant. Wenn bei McLaren zum Beispiel, als die in den 90er Jahren beschlossen haben, dass sie einen Straßenwagen bauen, den F1, da haben die sofort aufgehört zu gewinnen und haben nicht wieder gewonnen in der Formel 1, bis die mit der Produktion stornierten. Und genau das Gleiche mit dem zweiten Wagen. Die haben zuletzt 2012 haben die das letzte Formel-1-Rennen gewonnen und zur gleichen Zeit begonnen sie mit der Produktion vom jetzigen Straßenwagen. Und das sieht man in der ganzen Geschichte der beiden Teams. Williams zum Beispiel haben beschlossen, die machen diese Williams Advanced Engineering Firma, die gründen die Firma und haben sofort aufgehört zu gewinnen. Und dann, als die das geschlossen haben, in Katar zum Beispiel, da gewannen die in Spanien. Also wieder, ist das reine Zufall oder nicht? Ich glaube schon, die Formel 1 ist eben so, da muss man total fokussiert sein. Und wenn man diese Beifirmen und Schwester-Tochterfirmen hat, dann geht es eben schwieriger, den Fokus zu behalten.
Marc, was sagst du?
Also ich denke, dass Dieter da absolut recht hat. Wenn man sich verzettelt, dann lässt irgendwas, da lässt das eine Lücke offen, weil du brauchst ja für die anderen Dinge auch Ingenieure. Und eigentlich müssten alle Ingenieure nichts anderes tun, als versuchen, das Formel-1-Auto schneller zu machen. Aber für mich, ich sehe bei beiden Teams auch eine Führungsschwäche. Frank Williams ist nicht mehr wirklich hundertprozentig fit, das wissen wir. Und seine Tochter kriegt ein Kind. Und so weiter. Das glaube ich einfach, da fehlt es ein bisschen an der Führung. Und bei McLaren, die beiden Amis, die jetzt da sind, ich weiß nicht, also ob das jetzt die richtige Führung ist. Ich denke, dass bei beiden Orten im Kopf das Problem liegt.
Führungsschwäche in der Formel 1. Christian, würdest du das vielleicht eher als Grund dafür ausmachen oder siehst du doch eher deine These bestätigt, was Dieter gesagt hat?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen von beiden. Das mit der Führungsschwäche, was Marc gesagt hat, stimmt ganz sicher. Das, was Dieter gesagt hat, stimmt aber auch. Ich glaube, es kann sich jeder auch ein bisschen vorstellen, tatsächlich selbst, wie das ist. Wenn du dich jetzt auf ein Projekt fokussieren kannst in deinem Beruf, wirst du das sehr zeitnah und schnell abwickeln können. Wenn du jetzt aber ganz viele verschiedene Projekte hast, und das ist ja logischerweise die Konsequenz davon, dass du dich nicht mehr auf ein Spezialgebiet konzentrierst, heißt das fast zwangsläufig, dass du dann und wann mal vielleicht ein Formel-1-Thema in der Priorität, wie du es behandelst, ein bisschen nach hinten schiebst. Und ich glaube schon, dass das nicht einen Unterschied wie Tag und Nacht macht, aber dass es durchaus im Detail einen Einfluss darauf hat, wie der Fokus für die Formel 1 aussieht bei McLaren und Williams.
These Nummer 4, wir kommen zu einem erfolgreicheren Team dieses Jahr. Der Aufstieg des Sauberteams ist vor allem ein Verdienst von Frédéric Vasseur, Christian.
Also ich würde nicht so weit gehen, obwohl die These ja von mir aufgestellt ist, aber wie gesagt, sie bilden ja nicht zwangsläufig unsere Meinungen ab immer, dass nur Fred Vasseur an die Brust zu heften. Aber Tatsache ist, dass mit diesem Managementwechsel von Monisha Kaltenborn zu Fred Vasseur, was passiert ist bei Sauber, dass sich Dinge geändert haben. Es kam dann ja auch Alfa Romeo relativ schnell ins Spiel und dass es da wieder vorwärts geht. Da würde mich persönlich auch der Blick vom Marc drauf interessieren, weil ich weiß, Marc als Schweizer hat ja zu Sauber immer noch einen ganz besonderen Kontakt.
Ja, ich denke, dass hier verschiedene Faktoren reingespielt haben. Klar, Vasseur hat das Ganze angekurbelt, aber weil Alfa Romeo da eingestiegen ist als Sponsor, war natürlich Ferrari interessiert, Sauber zu helfen. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit, die war mindestens auf dem gleichen Niveau wie mit Haas. Und das hat man einfach gespürt. Dass der Vasseur dann auch noch gute aerodynamische Leute eingestellt hat, die teilweise erst während des Jahres angefangen haben zu arbeiten, konnte man auch erkennen, weil eigentlich hat er das Auto, das Sauber stand ja eigentlich bei dem ersten Rennen auch immer noch hinten und hat dann praktisch eine Steigerung erfahren während der Saison. Und ich denke, das hängt viel mit den Leuten, mit den aerodynamischen Leuten, die Vasseur eingestellt hat. Weil er zu mir mal gesagt hat, ich brauche mindestens 30 Leute für den Windkanal. Wir haben den besten Windkanal und keine Leute, die es machen können. Und das hat man im Laufe des Jahres einfach gesehen. Aber Basis, dass Ferrari interessiert war, Sauber zu helfen, glaube, das war ganz entscheidend.
Dieter?
Also ich sehe das so, ja, da kann man dem Fred Vasseur recht geben, aber das kam alles darauf hin auf eine Entscheidung. Der hat beschlossen, der möchte nicht mit Honda fahren. Hat seinen Vorstand überredet, dass die den Honda-Vertrag stornieren und Ferrari nehmen. Und da ist das Ganze dann durchgeflossen, von der Entscheidung runter. Also daher konnten die den Charles Leclerc bekommen, daher konnten die Alfa Romeo bekommen und so weiter. Also alles hing von der einen Entscheidung ab. Stellen wir uns vor, Sauber wäre mit Honda geblieben, mit Fred Vasseur auf der Boxenmauer, hätten die lange nicht geschafft, was die geschafft haben.
Dieter, die nächste These geht zuerst an dich. Racing Point ist kein neues Formel-1-Team.
Also streng genommen vom Reglement her, ja. Dass es die gleichen Leute sind, gleicher Standort und so weiter, natürlich. Aber von der Company Registration, wie das auf Englisch gesagt wird, ist das ein neues Team. Die haben eine neue FIA-Lizenz zum Beispiel. Also daher ist das ein neues Team. Schluss.
Marc?
Für mich ist das einfach ein neuer Name und fertig. Also elegant gelöst und ich sehe da kein neues Team, sondern für mich ist das Force India aus Ende.
Christian?
Ja, für mich ist es gefühlt auch ein altes Team, da bin ich jetzt eher beim Marc. Worauf ich mit dieser These natürlich hinaus wollte, war diese Begründung, die beim Haas Force India Protest am Saisonende passiert ist. Da wurde ja festgehalten, dass es ein neues Team ist und letztendlich geht es dabei um Geld. Und Dieter, wir haben öfter darüber uns unterhalten, vielleicht kannst du in einfachen Worten nochmal unseren Hörern so ein bisschen erklären, was denn da jetzt eigentlich der springende Punkt ist und worum es geht, eigentlich mit diesem neues Team oder nicht neues Team?
Ja, also wie gesagt, es ist ein neues Team, eine neue Firmenregistration, neue FIA-Lizenz und Schluss. Für mich ist das ein neues Team, das habe ich von Anfang an gesagt, als die sagten, dass der Stroll hätte das gekauft, aber effektiv das Hardware hat der gekauft und nicht die Software. Software sind natürlich die ganzen Unterlagen, die dazugehören. Und er hat das Hardware gekauft und kein Software. Und erst als er die Software-Lizenz bekam, konnte der ganze Laden wieder funktionieren. Also das ist eine neue Software und deswegen ein neues Team.
Ja, und dann gab es ja auch Widersprüche seitens der FOM oder FIA im Sinne von, dass zum Beispiel wurde argumentiert, bei Strafen, wenn es um irgendwie Bewährungen gab oder so, wurden die gelöscht, wohingegen, wenn es ums Geld geht, war es ein neues Team. Also je nachdem, wie die Situation gerade war, hat man sich ein bisschen zurechtgedreht und letztendlich war es, glaube ich, Dieter, kann man so sagen, ein einziges Chaos.
Natürlich, und der Chaos läuft immer noch. Also heute Morgen hat einer mich gefragt, wie das weitergeht. Also im Augenblick, wie das steht, verliert Racing Point Force India etwa 60 Millionen Dollar, die ihnen versprochen wurden von der Formel 1. Oder die Formel 1 müsste an Haas 60 Millionen Dollar bezahlen. Also wir stellen uns vor, die verlieren die 60 Millionen, dann ist Haas zufrieden. Aber Racing Point nicht. Und da gibt es keine einfache Lösung. Und da wollten die, wie Marc sagt, ja, elegant aufgelöst, aber das ist nicht gelöst. Und jetzt wird es unelegant.
Steile Thesen zum Saisonabschluss. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk.
Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk.
Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg.
Auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und unsere beiden Gäste Dieter Renken und Marc Surer mit den steilen Thesen zum Saisonabschluss 2018. Und wir machen weiter mit der nächsten. Marc, die geht zuerst mal an dich. Nico Hülkenberg hat bewiesen, dass Carlos Sainz bisher überschätzt wurde.
Ja, der hat ihn wirklich gezeigt, wo der Meister ist. Und von dem her, Carlos Sainz ist ein guter Fahrer, aber kein Überflieger. Ich glaube, das wissen wir jetzt. Und an Hülkenberg sind ja schon viele gescheitert. Ja, auch so ein Perez hat da gemerkt, da ist einer, der kann das genauso gut wie ich. Hülkenberg ist eine Messlatte.
Dieter.
Ja, also ich bin enttäuscht in den Carlos. Also der Vater ist ein guter Freund von mir und ich hatte wirklich gemeint und gehofft, der Carlos Junior hätte irgendwie bessere Soldaten gehabt. Aber ich glaube, da gab es auch eine politische Lage intern. Erstens wurde der fast gezwungen auf dem Team durch den Red Bull-Tausch damals. Und dann außerdem ist der Vater natürlich sehr, sehr eng mit Peugeot vernetzt gewesen. Und ich glaube, das ganze Verhältnis mit der Familie war eigentlich nicht so, wie man das haben wollte.
Christian?
Ich glaube, es ist eine Mischung ein bisschen aus beiden. Einerseits glaube ich, dass Carlos Sainz tatsächlich vom einen oder anderen ein bisschen überschätzt wurde und dem wurde er dieses Jahr bei Renault nicht ganz gerecht, beziehungsweise nur vereinzelt. Er hat ja ein paar starke Rennen gehabt, aber er konnte es halt nicht konstant beweisen. Und ich glaube auch, dass Nico Hülkenberg vielleicht doch stärker ist, als der eine oder andere glaubt. Aber letztendlich werden wir die Frage darauf spätestens nächstes Jahr bekommen, wenn er dann Daniel Ricciardo als Teamkollege bekommt.
Ah, kommen wir zur nächsten These. Sehr gute Überleitung, Christian. Als ob du diese Reihenfolge festgelegt hättest. 2018 hat Renault nicht auf die Ergebnisse geachtet, sondern im Hintergrund das Team aufgebaut. 2019 wird es mit neuer Fahrerpaarung richtig vorwärts gehen, Marc.
Also die haben ja auch dieses Jahr schon kräftig aufgestockt, was Personal und so angeht. Aber das braucht natürlich immer eine Weile, bis es greift. Und so gesehen kann die Tendenz eigentlich nur nach oben gehen. Ich traue das denen wirklich zu.
Christian?
Ich halte mich da kurz und schließe mich dem Marc an. Die These habe ich aufgestellt und das ist eine der Thesen, die tatsächlich auch meine Meinung widerspiegelt.
Dieter?
Okay, ja, wie ich das sehe, ist, dass der Daniel Ricciardo ist natürlich sehr, sehr stark. Die müssen aber aufpassen, dass es da nicht irgendwie schief läuft, wie zum Beispiel mit Ricciardo und Max Verstappen bei Red Bull. Und ich glaube schon, dass da muss es sehr, sehr starke Teamführung geben, dass das wirklich aufbaut.
Dieter, willkommen zu Red Bull in unserer nächsten These. Nachdem klar war, dass Red Bull 2019 zu Honda wechseln würde, hat Renault den langjährigen Partner nur noch B-Ware geliefert. Das erklärt die vielen Motorenprobleme, vor allem bei Daniel Ricciardo.
Also das sehe ich überhaupt nicht so. Erstens, es gibt ein FIA-Reglement, da müssten die gleichen Motoren geliefert werden, außer auf Wunsch. Red Bull hat natürlich beschlossen, welche Motoren, welche Stufen, die zu welcher Zeit haben wollten. Das war aber ein freiwilliger Entschluss. Und außerdem ist Red Bull natürlich ein Kunde, die haben etwa 20 Millionen Euro bezahlt an Renault. Und da kann ich nicht glauben, dass die da 20 Millionen blechen würden für ein schlimmeres Produkt. Also ich glaube wirklich, dass das Renault noch nicht fähig ist, 100% Motoren zu bauen.
Christian?
Ja, ich halte die These tatsächlich auch für Unsinn, um ganz ehrlich zu sein. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das vielleicht vereinzelt passiert ist, ist, wenn es um Fragen des Supports ging, dass da nicht der allerletzte Nachdruck von Renault geliefert wurde, um Red Bull zu helfen bei Fragen hier und da. Aber im Großen und Ganzen halte ich auch die ganzen Defekte tatsächlich eher für Zufall. Also ich glaube nicht, dass das System dahinter steckt, aber es war bei vielen unserer Leser ein Thema. Deswegen haben wir diese These hier auch aufgenommen.
Könnte ich kurz da noch reinkommen?
Ja.
Das eine, was natürlich stimmt, ist, Red Bull musste den Benzin- und Öllieferant wechseln, eben weil die bei ExxonMobil sind. Und das könnte sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Das ist aber wieder ein freiwilliger Entschluss gewesen. Die hatten in der Vergangenheit, hatten die beide Total, also Renault hatte Total, Red Bull hatte Total. Aber seitdem haben die geändert und wir wissen natürlich, dass diese Motoren sehr empfindlich sind, wenn es zum Benzin und Öl kommt. Und das kann eine Rolle gespielt haben.
Marc, bevor wir zu deiner Meinung, zu der These kommen, schließe ich jetzt einfach mal die Frage an dieses Thema an. Ist das wirklich so entscheidend, ob der Sprit jetzt, also wenn wir jetzt bei der Ferrari-Motor, ist der komplett sozusagen auf Shell ausgerichtet und der Renault-Motor auf Total? Und macht das wirklich so einen großen Unterschied?
Also jetzt ist der Renault auf BP.
Okay.
Also Renault hat sich auch umgeändert.
Auch
aber
umgeändert.
Ja, die müssen, die haben da sehr, sehr lange Entwicklungsprozesse. Okay. Ich habe also gehört, es kostet etwa $1 million, den Motor umzubauen auf eine andere Sorte, andere Marke, Sprit und Öl.
Oh wow, okay. Marc.
Und Zeit natürlich, und Dauerzeit.
Ja, das stimmt. Marc, was sagst du zu dem ganzen Thema?
Ja, es ist tatsächlich so, also nach meinen Erfahrungen und Ermittlungen in dem Gebiet, dass das Benzin eine entscheidende Rolle spielt. Und es ist ja nicht nur das Benzin. Das Benzin muss genau mit dem Brennraum übereinstimmen, mit der Zündung übereinstimmen. Und das ist ja mit dieser Vorkammerzündung, die heute existiert, muss das im richtigen Moment dann explodieren. Das ist ganz schwierig abzustimmen. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Die verbrennen ja immer noch Öl. Und wenn du Öl mit verbrennst, also bei Renault sagen sie nicht, aber alle die Top-Teams, Ferrari und Mercedes, machen das. Und dann, wenn du dann noch Öl beimischst, ja, das hilft ja gegen das Klingeln, dass man also höher verdichten kann, mehr Ladedruck fahren. Und wenn das das ganze Zusammenspiel, das ist extrem wichtig und extrem schwierig abzustimmen.
Und das mit der B-Ware und Red Bull, Honda, Renault?
Wenn ich mich so richtig durch die Liste gehe, und dann war es ja immer wieder was anderes. Also es sind verschiedene Dinge kaputt gegangen und ich frage mich manchmal, ob man vielleicht auch beim Einbau ein bisschen geschlampt hat, weil da sind zu viele Dinge schiefgegangen, die eigentlich nicht schiefgehen durften. Ich würde da nicht eindeutig Renault die Schuld geben.
Interessant. Dieter, die nächste These geht an dich. Max Verstappens Trainingscrash in Monaco war in seiner persönlichen Entwicklung ein wichtiger Wendepunkt.
Absolut. Und gerade weil der Ricciardo dann gewonnen hat. Und da hat er es wirklich gemerkt.
Marc?
Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das Monaco-Crash wirklich der Wendepunkt war, weil er hat ja auch gecrashed in China und Ricciardo hat gewonnen. Also irgendwann musste es ja einsehen, dass seine Crasherei, die er Anfang des Jahres produziert hat, nicht gut ist. Und plötzlich hat es wirklich gewendet. Also wenn man die Resultate anschaut, ist es schon Monaco. Aber ich denke auch, China war für ihn auch eine Lektion.
Christian?
Ich habe diese These aufgenommen deswegen, weil wenn wir uns zurückerinnern an den Saisonbeginn, Marc hat es gerade auch so ein bisschen angesprochen oder anklingen lassen, da hat der Verstappen eigentlich relativ viel, ich sag's mal plump, Scheiße gebaut und stand dafür auch ganz gut in der Kritik. Und wenn wir uns erinnern, hat der zuerst eigentlich immer so eine Abwehrhaltung eingenommen, so ungefähr, ich bin Max Verstappen hier und ich werde mich nicht ändern und bla bla bla. Dann ist aber Monaco passiert und Monaco war wirklich relativ peinlich, weil ihm genau der gleiche Unfall, 2 Jahre davor, in genau der gleichen Session in genau der gleichen Kurve passiert ist. Gibt es auch wunderschöne Videos auf YouTube, wo man die gegenüberstellt und da erkennt man ja fast keinen Unterschied. Und ich glaube tatsächlich, dass dann Monaco und dieser Unfall, wo auch, wie Dieter richtig gesagt hat, Daniel Ricciardo dann tatsächlich gewonnen hat hinterher, dass das ein Punkt war, wo man in sich intern auch mal, wo man intern durchgedrungen ist dann zu ihm, wo er dann ein bisschen einsichtiger wurde. Und dann hat man ja auch mal sein Management, also Jos und Raymond Vermeulen zu Hause gelassen. Also ich glaube schon, dass das ein Punkt war, der sich auf die Entwicklung von Max Verstappen positiv ausgewirkt hat.
Auch wenn diese These jetzt so nicht drinsteht, möchte ich mal einen in den Raum werfen. Marc, deine Meinung gerne zuerst. Max Verstappen muss seine Emotionen in den Griff zu bekommen, um wirklich Weltmeistermaterial zu werden.
Mich erinnert der Verstappen immer ein bisschen an Senna. Senna hat auch unnötige Unfälle gehabt, weil er einfach emotional gefahren ist. Ja? Und ich habe ein paar Mal bei unserer Bewertung nach dem Rennen gesagt, allein Verstappen war es wert, das Rennen anzuschauen. Ich hoffe, er bleibt so und macht weiterhin Fehler. Und wir haben einfach immer einen großen Unterhaltungswert. Wenn der anfängt, perfekt zu fahren, mein Gott, dann wird er alles gewinnen.
Dieter?
Ich glaube schon, was der schon gemacht hat, da müssen wir das so sehen. Der ist effektiv noch Teenager. Und der hat noch viel zu lernen. Und was er bisher alles geschafft hat, ist absolut erstaunlich. Und ich glaube, mit der Reife kommt schon eine bessere Leistung.
Christian?
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, der Prozess hat angefangen bei ihm. Er ist noch immer extrem jung, also er hat noch die Zeit. Und ich bin mir sicher, Verstappen wird in Zukunft weniger Fehler machen. Weniger solche Dinge werden ihm passieren. Aber ich bin auch bei Marc, wenn er sagt, eigentlich ist es schade, weil er ist tatsächlich immer ein Erlebnis beim Zuschauen.
Dieter, spannende These, die jetzt kommt. Der teaminterne Crash in Baku war Beleg dafür, dass Max Verstappen bei Red Bull etwas höher im Kurs stand als Daniel Ricciardo. Ansonsten hätte man es nicht so weit kommen lassen.
Also ich meine, dass da lag die Schwäche an der Boxenmauer. Mhm. Ich glaube also wirklich, dass der Christian Horner hätte da reingreifen müssen. Also das war etwa 10 Runden lang, konnte man schon sehen, dass das kommt. Und wie Marc mit Recht sagt, ja, das war natürlich spannend, das wollte man sehen. Aber von der Team-Management-Seite her hätten die früher eher reingreifen müssen.
Die Frage, die ich dahinter ja mitformulieren möchte, Marc, vielleicht an dich gerichtet ist, hätte man die beiden untereinander zum Platztausch bewogen via Boxenfunk, wenn es umgekehrt gewesen wäre und Max Verstappen hinten gewesen wäre?
Es ist schwer zu sehen, aber ich meine, grundsätzlich, wenn man Fahrer frei fahren lässt, geht man halt das Risiko ein, dass es irgendwann mal schief geht. Und genau das ist passiert. Und ich glaube, wie gesagt, wieder für den Unterhaltungswert, was ist gut, sie sind ja nicht wirklich um die Weltmeisterschaft gefahren. Und deswegen, wieso soll man dann Teamorder machen? Also ja, ich bin der Meinung, das Team, die Boxenmauer hätte da eingreifen können und den Crash verhindern. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass sie eben keine Teamorder gemacht haben.
Kommen wir zur nächsten These und Christian, du fängst an. Esteban Ocon hat mit Toto Wolff bereits vereinbart, dass er 2020 im Mercedes sitzen wird und nimmt sein zwischenzeitliches Formel 1 aus, deshalb so gelassen.
Ich glaube nicht, dass die beiden schon einen Vertrag haben. Das nehme ich denen ab, wenn sie das sagen. Aber ich glaube schon, dass Toto Wolff Esteban Ocon gesagt hat, schau mal hier, wir bauen auf, du kommst nächstes Jahr zu uns als Simulatorfahrer, wirst so oft es geht, auch an den Wochenenden in die Briefings, überall eingebunden und man führt ihn ganz klar dahin. Was jetzt diese Konstellation meiner Meinung nach verhindern kann, ist natürlich, wenn Valtteri Bottas plötzlich aus seinem Dauerwinterschlaf erwacht und nächstes Jahr wie durch ein Wunder plötzlich Kopf an Kopf mit Lewis Hamilton fahren sollte. Dann glaube ich, dass das wackeln könnte. Ansonsten glaube ich aber schon, dass das Stand heute der Masterplan ist, auf den es hinausläuft. Bin sehr gespannt auf die Meinungen von Marc und Dieter. Dieter, vielleicht fängst du an.
Ja, also ich sehe das so. Ich meine schon, dass irgendwie ein Vertrag, also bestimmt, dass da etwas versprochen wurde. Es gibt vielleicht Leistungsklauseln in der Situation, aber wie ich das sehe, ich sehe das so ähnlich wie damals mit Mika Häkkinen und Ron Dennis, 93, wo der Ron Dennis zu dem Mika Häkkinen sagte, komm zu uns, bist Testfahrer, du bist ins Team reingebunden, aber am Ende des Jahres bist du garantiert bist du Stammfahrer. Und so sehe ich das. Und das ist dann auch geschehen. Und der Häkkinen ist dann jahrelang bei McLaren geblieben.
Marc?
Also sind wir ehrlich, Mercedes muss eigentlich diese Lösung gewählt haben. Weil den Bottas können sie jetzt nicht einfach rausschmeißen. Eigentlich hätte es schon verdient nach diesem Jahr. Und sie müssen ihn wohl noch ein Jahr behalten. Aber dass der Ocon da auf der Ersatzbank sitzt, das finde ich absolut ein Hinweis, dass sie den in einem Jahr einsetzen wollen. Oder vielleicht schon im nächsten Jahr, wer weiß, was noch kommt.
Da möchte ich jetzt eine provokante These nochmal in den Raum schmeißen. Christian, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Und es gab ja mal dieses Gerücht, dass Esteban Ocon ja auch bei Williams ins Cockpit kommen könnte. Nun hat Robert Kubica das Cockpit bekommen, hat jede Menge Diskussionen gegeben. PR geht über Potenzial. Robert Kubica bekommt ungerechterweise das Cockpit bei Williams, Dieter.
Ja, wie nennt man das unberecht? Also der hat irgendwie die Sponsoren mitgebracht und Williams braucht natürlich Sponsoren. Da müssen wir nicht vergessen, der andere Fahrer, der George Russell, ist irgendwie auch mit Mercedes-Hilfe angekommen. Und ich würde meinen, Williams musste da einen Fahrer finden, der irgendwie zum Budget helfen könnte.
Okay, Christian?
Ja, sehe ich ganz ähnlich wie Dieter. Für mich ist die große Frage natürlich, wie gut ist Kubica wirklich? Und da sind wir noch nicht wirklich schlauer geworden, weil auch keiner, also auch in Off-Record-Gesprächen oder Hintergrundgesprächen, wie sie am Rennwochenende stattfindet, Paddy Lowe spricht da immer sehr ausführlich zum Beispiel, aber Hinweise, wie gut denn Kubica nun wirklich ist, haben wir eigentlich noch keine. Abgesehen von den Rundenzeiten, die man ja immer ganz, ganz schwierig beurteilen kann, weil man nicht weiß, wie viel Tank war da jetzt drin und so weiter. Also wir sind sehr gespannt aufs erste Qualifying des Jahres nächstes Jahr, dann wird das ein bisschen klarer werden.
Und Marc?
Also ich glaube, Entschuldigung, wenn ich da kurz was sagen könnte, bitte. Das andere, was Sie nicht vergessen müssten, ist, dass Williams hat den Sponsor Rich Energy natürlich verloren, der ist zu Haas gegangen. Und die waren kurz vor der Unterschrift gewesen. Und dann wäre es Sorotkin geblieben und nicht der Kubica. Also der Ocon war eigentlich nie im Spiel.
Okay.
Und erst als die Rich Energy verloren haben, mussten die einen anderen Sponsor finden. Und Kubica hatte natürlich die polnische Ölfirma.
Das ist
Entschuldigung, Marc. Entschuldigung.
Ich bin der Meinung, dass das Ganze eine finanzielle Entscheidung war. George Russell ist von Mercedes unterstützt worden, aber sie können ja nicht zwei Fahrer einkaufen. Dann müssen sie praktisch zu den Motoren auch noch Geld liefern. Also ich glaube, dass einfach der zweite Fahrer halt dann die Entscheidung, eine kommerzielle Entscheidung war von Williams und natürlich von PR-Wert ja auch eine positive für die Sponsoren. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass der Ersatzpilot Ocon zum Einsatz kommen könnte, wenn irgendwas schiefläuft. Allerdings die finanzielle Seite, das Williams-Team kämpft ja ums Überleben. Die finanzielle Seite darf man da nicht vernachlässigen.
Okay, Marc, die nächste These geht an dich, weil sie dich auch tendenziell betreffen könnte. FIA-Präsident Jean Todt hat RTL nicht zufällig in einem Interview kritisiert. Dahinter steckt ein Masterplan, entweder mehr Geld aus RTL rauszuquetschen oder einen neuen TV-Partner für Deutschland zu finden. Zwinker, zwinker, Sky.
Ja, ich hoffe natürlich, dass RTL alleine ist halt einfach für die eingefleischten Fans schwierig. Weil ich habe dieses Jahr auch ein paar Mal RTL geschaut und muss halt schon sagen, die langen Werbepausen, die nerven einfach. Und deswegen braucht es eine zweite Lösung in Deutschland für die wahren Fans, die halt eben alle Details sehen wollen. Und auf das hoffe ich jetzt, ja.
Dieter?
Also ich glaube nicht, dass das so geplant war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Jean Todt genervt war. Du müsst dir uns vorstellen, wo er immer geschaut hat bis jetzt. Und das war meistens in Frankreich. Natürlich auf Satellit und deswegen sehr, sehr wenig Werbung, wenn überhaupt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der genervt war. Aber ich glaube nicht, dass das gezielt war auf unbedingt auf den Wechsel von RTL auf Sky.
Christian, wir wissen ja aus dem näheren Umfeld von Sky, dass es durchaus Verhandlungen gab zwischen Liberty und dem Sky-Rechtehändler. Also würde die These eigentlich recht gerne unterstützen wollen. Wie siehst du es?
Ja, was mir noch schwerfällt zu glauben, ist, dass Jean Todt in einem Zeitungsinterview, dass diesem intelligenten Mann sowas, was dann in Deutschland ja für große Aufregung gesorgt hat, einfach rausrutscht. Da fehlt mir so ein bisschen der Glaube. Es kann natürlich theoretisch sein. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, weil streng genommen muss man ja auch sagen, Jean Todt hat eigentlich mit den TV-Verträgen herzlich wenig zu tun. Also das ist nicht sein Entscheidungsbereich. Aber dass ihm das einfach passiert ist, da fehlt mir ein bisschen der Glaube dafür, wie gesagt.
Man muss immer dafür bedenken, der Mann macht auch immer in gewisser Weise Wahlkampf. Ne? Und bei Fans will man ja auch ankommen. Letzte These für diesen Abschnitt und die schicke ich zuerst an dich, Dieter. Liberty Media hat die Formel 1 als Sport noch nicht dramatisch nach vorne gebracht, aber Bernie Ecclestone hat damit wenigstens mehr Geld verdient.
Das stimmt 100%, so sehe ich das. Also ich bin wirklich enttäuscht mit Liberty, was die nicht geschafft haben bisher. Schon 2 Jahre sind sie Eigentümer der kommerziellen Rechte und haben ganz ehrlich gesagt absolut nichts geändert, außer dass Teams jetzt endlich ihre eigenen Videos auf Social Media setzen könnten. Weiter hat sich nichts geändert. Keine neuen Rennen, also dass ein neues Rennen kommt erst übernächstes Jahr, aber da war der Bernie auch schon gewesen bei Hanoi. Miami konnten die nicht zum Tisch bringen. Also was haben die eigentlich geschafft? Sehr, sehr wenig und bezahlen den Teams jetzt etwa 4% pro Quartal weniger.
Marc?
Ja, ich glaube, man muss denen schon ein bisschen mehr Zeit geben. Also die machen sehr viel Marketing. Die Formel 1 ist marketingmäßig, war die am Boden. Es gab immer weniger Zuschauer. Bernie hat selber gesagt, ich würde nicht zur Formel 1 hingehen. Das war natürlich marketingmäßig wohl das Letzte. Und in der Richtung arbeiten sie gut. Aber die Auswirkungen, wir haben mehr Zuschauer übrigens, ja, das ist ja vielleicht auch nicht zuletzt auf den wir Verdienst. Und dazu müssen wir jetzt langfristig sehen. Sie können ja vieles gar nicht ändern vom Reglement her. Jetzt, wenn wir sportlich über Sportliche diskutieren, wir können gar nicht viel ändern. Jetzt kommt dieser neue Flügel, dass man besser überholen kann. Das ist doch schon mal ein Schritt in die sportlich richtige Richtung, dass man das Problem erkennt. Und ich bin halt einfach überzeugt, dass der Ross Brawn, da haben sie den besten Mann im Team, den man haben kann, und der wird das schon richten.
Und Christian?
Ich sehe es ein bisschen wie die beiden. Ich glaube, die Worte sind gut, die Absichten sind gut, die da sind. Taten haben wir bisher noch nicht viel gesehen. War natürlich auch sehr schwierig für Liberty in einem vorgefertigten Feld, weil das haben sie letztendlich von Bernie Ecclestone übernommen, schon groß was zu bewegen. Spätestens 2021 wird man Liberty dann aber an dem messen können, was sie getan haben. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil bisher stimmt es tatsächlich, dass man zwar da und dort Kosmetika, sage ich mal, ausgebessert hat, aber die ganz großen Würfe fehlen tatsächlich noch ein wenig. Aber wie gesagt, dafür muss man ihnen wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit geben.
Ich bin auch sehr gespannt, was ihr gleich nach einer kurzen Pause zu den Thesen rund um den Titelkampf zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel zu sagen habt. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgeschickt?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Die große Thesenshow zum Saisonabschluss 2018. Die etwas andere Saisonrückschau mit meiner Wenigkeit Kevin Scheuren, Christian Immervoll von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Dieter Rankin und Marc Surer. Und wir kommen zu den Thesen rund um den Titelkampf zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und beginnen ja mit wohl der Szene, die Sebastian Vettel am Ende den Titel gekostet hat. Lieber Marc, Lewis Hamilton hätte, wäre er in Hockenheim an Sebastian Vettels Stelle gewesen, den gleichen Fehler nicht gemacht.
Ja, es ist leider so. Das war ein völlig unnötiger Fehler, auch wenn wir alle wissen, wenn du mit Slicks unterwegs bist bei Regen, ist das Fahren wie auf Eis. Trotzdem, dass man dann ausgerechnet in Hockenheim in der Sachskurve, wo die einzige Kurve, wo man nicht rausrutschen darf, und das weiß einer, der direkt neben der Strecke aufgewachsen ist, weil das der einzige Ort ist, wo es keine Auslaufzone hat, sondern nur ein Kiesbett, das darf einfach nicht passieren. Und das waren 32 Punkte, weil er hätte ja 25 bekommen und der Hamilton wäre bestenfalls Zweiter geworden. Also waren es 32.
Dieter?
Ja, also schwierig zu schätzen. Man weiß natürlich nie, was der Lewis gemacht hätte. Hätte der da geführt? Keine Ahnung. Ich sehe das also als ganz unnötige Fehler an der Seite von Sebastian. Und ich glaube, das war auch der Wendepunkt der WM.
Christian.
Ja, sehe ich genauso. Natürlich ist es für uns ganz schwierig zu sagen, wer Lewis Hamilton an Sebastian Vettel stelle. Ja, quasi unmöglich. Aber genau von diesen Spekulationen lebt es ja auch ein bisschen. Und wenn man sich die Gesamtperformance der beiden so über dieses Jahr anschaut, glaube ich schon, dass Lewis Hamilton ein bisschen der Souveränere war und dass er vielleicht in dieser Situation den etwas kühleren Kopf gehabt hätte. Sebastian Vettel war, glaube ich, auch an diesem Wochenende in einer recht euphorischen Stimmung. Es lief zu dem Zeitpunkt in der WM eigentlich ganz gut. Es waren viele Fans da, er hat sich wohlgefühlt. Da werden wir im Jahresrückblick auch nochmal ein Feature machen, speziell zu diesem Hockenheim-Wochenende, wo wir das auch nochmal so ein bisschen darlegen. Und vielleicht ist ihm da einfach ein Moment der Unachtsamkeit unterlaufen, der ihm eigentlich vielleicht sonst nicht unterlaufen wäre. Es war wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Fehler, das muss man immer dazu sagen, aber natürlich einer mit dramatischen Konsequenzen.
Dieter, wäre es Sergio Marchione noch am Leben gewesen, hätte sich Ferrari voll und ganz auf Sebastian Vettel konzentriert und eine größere Chance auf den WM-Titel gehabt?
Also, da möchte ich zurückgehen auf die letzte Frage und da müssen wir nicht vergessen, das Wochenende in Hockenheim war sehr, sehr schwierig für Ferrari, denn dann ist der Sergio Marchione natürlich ins Hospital aufgenommen worden und das war sehr emotionell für das ganze Team und ich glaube auch, das hat eine Rolle gespielt, denn der Marchione, der wollte unbedingt einen Weltmeister haben und ich glaube schon, die hätten sich auf Sebastian konzentriert. Man schaut auf Monza zum Beispiel, ich glaube nicht, dass die das gemacht hätten. Ich glaube, eine Entscheidung wegen Kimi wäre auch vielleicht früher gefallen, aber dass das ganze Team dann wusste genau wie und wo und was es weitergeht. Und natürlich der tragische Tod des Marchionis hat das alles zerstört.
Marc?
Ja, ich glaube auch, dass es natürlich dann eine Führungsschwäche gab. Weil da war plötzlich die starke Hand weg. Der hat ja immer draufgehauen. Ja. Alle hatten Angst vor ihm. Alle haben um ihren Job gezittert und natürlich das Maximum gemacht. Und erstaunlicherweise genau nach seinem Tod kamen ja dann diese kleinen Fehler auf. Ob das Strategie war oder dann auch von der technischen Weiterentwicklung. Ich bin sicher, wäre Marchione noch da gewesen, der hätte schon den Finger draufgehalten und gesagt, was war da los? Wieso ist der Mercedes jetzt plötzlich wieder schneller? Das kann doch nicht sein. Und irgendwie, diese Fragen hat wohl keiner gestellt.
Und Christian?
Schließe ich mich eigentlich nahtlos dem an, was der Marc gesagt hat.
Machen wir es kurz und kommen zur nächsten These bei dir. Und ich glaube, da wirst du noch was hinzufügen wollen, sicherlich. Zusatzstrom oder Benzindurchfluss? Ferrari hat mit dem Motor getrickst, mit der FIA aber einen geheimen Deal geschlossen, um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden.
Ja, also was natürlich auffällig war, dass wir einen bestimmten Punkt in dieser Saison hatten, wo Automotor und Sport waren, glaube ich, die ersten, also der Kollege Michael Schmidt, die drüber geschrieben haben, dass Ferrari irgendwo im Motor was versteckt, wo zusätzliche Elektroleistung eingespeist wird sozusagen ins System. irgendwie hat mich ein bisschen irritiert, wie man mit diesem Thema umgegangen ist. Da wurde ja ein bisschen gesprochen, auf einmal war es dann plötzlich kein Thema mehr. Und fast zeitgleich ist Ferrari eigentlich, was die sportliche Konkurrenzfähigkeit angeht, ein bisschen zurückgefallen. Und dann wurden natürlich in diversen Internetforen wurde diskutiert darüber, vielleicht hat man im Interesse des Sports, um nicht einen Skandal irgendwo zu haben, sich irgendwie auf einen Deal verständigt, der da heißt, liebe Ferraris, baut dieses Ding wieder aus, was auch immer ihr da habt, und wir lassen euch dann in Ruhe. Sehr, sehr gewagte Theorie, das ist mir klar, aber mich würde sehr interessieren, die Meinung vom vielleicht zuerst vom Dieter, der auch bei allen Rennen dieses Jahr vor Ort war und nahe dran ist, und dann auch vom Marc, der das Geschäft einfach schon sehr lange kennt.
Also wie ich das immer sehe, ist, wenn irgendjemand da irgendwie Geheimtechnik hat, dann gibt es immer Beschwörungstheorien. Ich glaube nicht, dass Ferrari da was machen würde, wo die effektiv aus der WM rausgeschmissen werden konnten. Das hätten die nicht gemacht. Das hätte Marchionne, glaube ich, auch nicht erlaubt. Ob das 100% legal war, glaube ich vielleicht nicht. Aber da hat die FIA dann, glaube ich, gesagt, macht das Auto ordentlich und dann könnt ihr weiterfahren. Das könnte sein, dass das eine der grauen Gebiete war und dass die FIA die Ferrari dann zum Strich gezogen hat.
Marc? Also ich glaube auch, wie der Dieter, dass das einfach Grauzone war und offensichtlich mit dem Einbau des zweiten Sensors hat man dann sehen können oder hätte man es sehen können und dann ging das nicht mehr. Ich glaube aber auch, dass wir das nicht überbewerten dürfen. Die haben das ja nicht jede Runde machen können. Das war ja wie wenn sie aufgesparte Energie dann halt bei Bedarf noch zusätzlich abrufen konnten. Aber das ging nicht jede Runde. Das ging halt in der Qualifikation. Das war vielleicht dieser Zehntel, der dann manchmal genügt hat, um auf die Pole zu fahren oder bei einem Überholmanöver halt noch ein bisschen extra Power zu haben. Und nachdem der zweite Sensor drin war, ging das nicht mehr und aber die haben nicht wirklich von der Geschwindigkeit des Autos verloren, sondern einfach diesen extra Kick, der war weg.
Die gelochten Felgen von Mercedes waren im letzten WM-Drittel ein entscheidender Faktor, Marc.
Die werden völlig überbewertet. Mein Mercedes hat immer ein bisschen Reifenprobleme gehabt. Das Überhitzen der Hinterreifen ist ja, wenn man dem zuhört von Lewis Hamilton, das war immer ein Thema, dass die Hinterreifen überhitzen bei Mercedes. Und dass diese Felgen geholfen haben, dieses Überhitzen unter Kontrolle zu bekommen, ja. Aber das war natürlich ein spezielles Mercedes-Problem. Und es war jetzt nicht so, wenn die anderen alle auch diese Felgen drauf hätten, dann hätten andere gewonnen. Sondern sie haben ihr eigenes Problem damit lösen können.
Christian?
Ich sehe es ein bisschen wie der Marc. Also es war jetzt definitiv nicht eine technische Innovation, die die Formel-1-Technik 2018 maßgeblich geprägt hat, insgesamt den Jahrgang oder diese Generation an Autos. Was ich aber schon glaube, ist, dass es aus der subjektiven Mercedes-Sicht einen großen Unterschied gemacht hat, eben wegen der Haltbarkeit der Reifen, weil die zeitlichen Zusammenhänge, die waren schon sehr auffällig. Toto Wolff hat ja gesagt, in Spa-Francorchamps, da hat man irgendwas gefunden, dann hat man relativ kurz drauf diese gelochten Felgen eingeführt, plötzlich gewinnt Lewis Hamilton ein Rennen nach dem anderen und kaum nehmen sie die Dinger wieder runter, das ist ja dann USA-Mexiko passiert, waren sie eigentlich wieder relativ wenig konkurrenzfähig. Jetzt hat Mercedes uns immer versichert, diese Felgen, ja, natürlich nimmt man sie, weil sie was bringen, ansonsten hätte man sie ja nicht drauf gemacht. Aber eigentlich war es ein ganz kleiner Faktor. Ich glaube, dass das schon ein bisschen mehr war, als man uns glauben machen wollte. Aber es heißt natürlich nicht, dass das ein anderes Team einfach kopieren kann und die damit genau den gleichen Erfolg haben, weil, wie der Marc ganz richtig sagt, es wurde damit nur ein Problem gelöst und nicht eigentlich neue Zeit gefunden. Und ein Team, das dieses Problem mit den Reifen gar nicht erst hat, das hat von diesen gelochten Felgen, wo die Reifen besser gekühlt werden, auch erstmal überhaupt nichts.
Und Dieter, bitte.
Ja, ich sehe das so wie Christian. Ich würde dazu aber sagen, ich glaube, das vermesse ich logisch als Technik. Und dass das mit Ferrari zum Beispiel meinte, das wäre der einzigste Grund, warum die verloren haben. Und das stimmt natürlich nicht, das wissen wir alle.
Ja, was ist da denn noch der Grund gewesen, weswegen Ferrari verloren hat?
Also das haben wir schon besprochen, wegen Marchionne, mit der Führung vom Team und so weiter. Also ich glaube, so oder so hätte Ferrari immer noch verloren.
Okay. Vielleicht auch wegen dem Thema Stallorder in Sochi. Ist Mercedes für den Erfolg zur Not auch bereit, die eigenen Prinzipien über Bord zu werfen, Dieter?
Ja, also gewinnen muss man. Und wenn es Stallorder nimmt, dann muss man das eben machen. Schade, aber so ist der Sport eben eingestellt. Also Prinzipien sind schon gut, Aber wenn man da andauernd verliert, da muss man irgendwie die Prinzipien ändern.
Die Stahlorder von Sochi fand ich völlig unnötig. Also nicht der erste Schritt natürlich schon, dass sie da die Position gewechselt haben, dass Lewis Hamilton eben seine Reifen schonen kann. Aber dass man Hamilton dann gewinnen lässt, das war eigentlich unnötig, weil er lag ja zu dem Zeitpunkt schon deutlich vorne und er hätte auch im zweiten Platz seine Führung ausgebaut. Also ich fand das unnötig und gerade ein Bottas, der am Boden zerstört war, dann noch den einzig möglichen Sieg wegzunehmen, das war schon hart.
Hätte man Valtteri Bottas nochmal einen Sieg geben müssen gegen Ende der Saison, irgendwo, egal wo?
Nein, ein geschenkter Sieg ist nichts wert, das ist eine Beleidigung für einen Fahrer.
Okay. Genau, absolut. Aber da muss man auch sagen, ob im vierten Rennen oder im 12. Rennen oder im letzten Rennen, zählen die Punkte genauso und Mercedes hätte nicht gewusst, wie es mit Ferrari weitergeht. Und daher glaube ich schon, da muss man schon schauen auf den Titel.
Christian, Stallorder in Sochi, deine Meinung zur These?
Ja, ich persönlich sehe es so, dass glaube ich, also generell sind wir alle, glaube ich, kein Freund von Stallorder, sondern wir wollen, dass der beste Fahrer gewinnt. Das muss man wahrscheinlich vorweg schicken. Aus der Mercedes-Sicht kann ich aber das Timing schon verstehen, weil zu dem Zeitpunkt war klar, dass Bottas eigentlich in diesem WM-Kampf keine Rolle mehr spielt. Und man kann, glaube ich, nicht auf der einen Seite Ferrari für das kritisieren, was sie im Qualifying in Monza gemacht haben und auf der anderen Seite Mercedes für die Stallorder in Sochi kritisieren. Das heißt, ich finde es konsequent. Das Einzige, wo man sich seinen Teil drüber denken kann, ist dann die blumige Rechtfertigung der Stallorder durch Toto Wolff oder durch das Team generell. Es ist halt einfach ein Team, wo Lewis Hamilton die Nummer 1 ist. Punkt. Ich glaube, das kann man nicht anders darstellen. Aber natürlich ist klar, dass sie sich nicht hinstellen werden, das so zu sagen. Aber das ist immer so ein bisschen das Geschmäckle, das dabei bleibt, glaube ich, stört die Fans teilweise mehr als die Stallorder an sich. Und eins noch vielleicht zum Sieg zurückschenken. Das finde ich auch, dass das eine Beleidigung für den Fahrer ist. Und das haben wir ja in der Geschichte auch schon mal konkret erlebt, nämlich als Ayrton Senna in Suzuka 91 Gerhard Berger den Sieg geschenkt hat, als Dankeschön sozusagen für all das, was davor in der Saison war. Und Gerhard Berger war da eigentlich auch eher sauer dran und nicht dankbar dafür.
Wir machen nochmal eine kurze Pause. Ein paar Themen haben wir noch für euch hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Bis gleich.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton. Von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de. Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück hier zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de, präsentiert von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, dessen Chefredakteur Christian Nimmervoll bei mir ist. Mein Name ist Kevin Scheuren und zu Gast bei uns heute Dieter Ranken und Marc Surer mit den Thesen zum Saisonabschluss 2018. Und wir kommen jetzt zu einer sehr, sehr spannenden Geschichte, wo wir gleich noch ein bisschen weiter drüber sprechen müssen. Mercedes kann Rückschläge offenbar besser wegstecken als Ferrari. Das liegt auch am besseren Teamchef, Marc.
Bestimmt ist Mercedes-Truppe eine Vorzeigetruppe. Und die haben für alles eine Antwort bereit, während bei Ferrari natürlich dann gleich das Chaos ausbricht, weil die sind halt emotionaler in Italien und es sind inzwischen hauptsächlich Italiener am Werk. Das kann man positiv sehen, weil die euphorisch sind beim Arbeiten, auf der anderen Seite dann auch zu Tode betrübt. Und ich glaube schon, dass da ein großer Unterschied da ist.
Dieter?
Also ich sehe den Maurizio Arriva Benni nicht als Teamchef. Okay. Und dass die Schwierigkeit mit dem Toto Marchionni, den Wechsel auf den Camilleri als Präsident von Ferrari und so weiter, haben alle eine Rolle gespielt. Intern gab es auch einen politischen Streit. Da meinte jeder, der Arriva Benni fliegt raus, dass der Benotto das übernimmt und so weiter. Und ich glaube, das war schon eine schwierige Führungssituation, die Ferrari in diesem Jahr hatte.
Christian?
Glaubst du, Dieter, ich enthalte mich meiner Meinung da jetzt erstmal, glaubst du, Dieter, dass wir den Teamchef Maurizio Arriva Benni bei Ferrari in der gleichen Funktion auch nächstes Jahr noch sehen werden?
Also ich würde meinen, hätte der Marchionni noch gelebt, nein, aber ich glaube, es gibt jetzt so viel so viele Entwicklungen bei Ferrari, da müssen die irgendwie stabil sein und deswegen ja.
Was ich ja, Kevin, da hake ich vielleicht nochmal ein, was ich ja beeindruckend finde an diesem, ich habe es mal in einer meiner Kolumnen System Toto Wolff genannt. Jede dieser großen Erfolgsähren der Formel 1 geht irgendwann nach ein paar Jahren mal zu Ende. Das hat, glaube ich, einfach den Grund, dass die Schlüsselingenieure und so weiter von Konkurrenzteams mit sehr viel Geld abgeworben werden. Und irgendwann kannst du ein Team nicht mehr zusammenhalten, weil du müsstest allen so viel Geld geben, um zu bleiben, dass, glaube ich, zwangsläufig so ein Team irgendwann auseinanderfallen muss. Aber was Mercedes wirklich gut geschafft hat, ist, dass Abgänge von Personal wirklich gut abgefedert wurden. Und da muss man sagen, das ist eine Qualität, die hat es in der Formel 1 ganz selten gegeben noch. Und da knüpfe ich jetzt nochmal mit einer Frage an den Marc ein bisschen an. Das Thema hatten wir auch schon mal, Marc, vor ein paar Monaten, als wir uns unterhalten haben. Kann Mercedes diese Jahre des Erfolgs, glaubst du, noch sehr viel länger halten und konservieren?
Es wird sicherlich immer schwieriger werden, weil natürlich die Konkurrenz, wenn das Reglement stabil bleibt, auch weiß, wie man es macht. Und wir haben ja gesehen, jetzt Anfang des Jahres, sobald da die anderen auf gleichem Niveau fahren, macht auch Mercedes Fehler, Strategiefehler und so weiter. Wir haben vielleicht wieder vergessen, dass das Anfang des Jahres passiert ist, aber die gab es dann auch. Also ich glaube, sobald die auf gleichem Niveau andere Teams haben, und ich sage jetzt Teams, bisher war es leider nur Ferrari und ab und zu nur Red Bull, aber wenn die konstant Konkurrenz haben, dann kann das schon einbrechen, weil, wie gesagt, es gab bereits in diesem Jahr einige Strategiefehler und auch ein technisches Problem, weil irgendwann mussten sie die Motoren ein bisschen zurückdrehen. Deswegen haben sie wohl in Kanada nicht gewonnen. Und all das ist natürlich jetzt untergegangen, weil sie dann die zweite Saisonhälfte so gut gefahren sind.
Ja, Kevin, ich lege mir die Rutsche zur nächsten These ausnahmsweise selbst. Du bist mir nicht böse.
Darf ich noch was? Ich möchte gerne noch was. Ich möchte noch gerne was
hinzufügen. Bei der Weltmeister-Pressekonferenz, gerade in St. Petersburg, hat Toto Wolff einen Satz gesagt, den fand ich bemerkenswert, nämlich, dass Lewis Hamilton ohne Valtteri Bottas dieses Jahr nicht Weltmeister geworden wäre. Und die These, die wir darauf anknüpfend formuliert haben, die lautet so: Mit Nico Rosberg statt Valtteri Bottas als Teamkollege wäre Lewis Hamilton dieses Jahr nicht Weltmeister geworden. Was ich damit implizieren möchte, Marc, vielleicht fängst du an und dann Dieter, hat Toto Wolff dieses Zitat, ohne Bottas wäre Hamilton nicht Weltmeister geworden, eigentlich nur gesagt, um Valtteri Bottas so ein bisschen zu motivieren? Oder steckt tatsächlich was Wahres dran?
Es ist natürlich schon so, dass Bottas keine Gefahr war für den Lewis und deswegen gab es auch selten den Fall, dass man eine Stallregie gebraucht hat. Ich glaube, Hockenheim kann ich mich erinnern, neben Sochi noch, dass er da Hamilton passieren lassen musste. Aber sonst war es natürlich überhaupt nicht nötig. Und natürlich nimmt ja der Teamkollege oft Punkte weg. Also so gesehen, weil Bottas so schlecht war, ist Hamilton locker Weltmeister geworden. So würde ich es jetzt übersetzen.
Dieter?
Ja, also wie ich das sehe, ist, also der Hamilton wurde öfter Weltmeister, auch als der Nico Rosberg da war. Toto hat ja gesagt, der Valtteri war ein ausgezeichneter Wingman, also sozusagen Dienstbote vom Lewis gewesen. Und ich glaube, Toto hat versucht, in St. Petersburg irgendwie den Valtteri besser führen zu lassen. Denn man konnte schon sehen, als das gesagt wurde, das war ein Spruch, aber der wurde zigmal verwendet gegen Valtteri im Laufe des Jahres, nachdem der Toto das gesagt hat. Und ich meine, das war irgendwie, wollte der Toto das da irgendwie den Valtteri besser führen lassen.
Ich würde ganz gerne, Christian, nochmal zurück auf diese Teamchef-Geschichte gehen. Und eigentlich für mich die Szene des Jahres, wo man auch gesehen hat, dass Führungsstruktur ganz, ganz wichtig ist, war eigentlich dieser Funkspruch in Hockenheim Richtung Kimi Räikkönen, Dieter, als er ständig nachgefragt hat, was er denn jetzt machen soll, er einfach nur hören wollte, lass Sebastian vorbei. Das, was bei Valtteri Bottas in Russland wunderbar funktioniert hat, er mit einem ganz einfachen Copy-James bestätigt hat. Diese fehlende Führungsstruktur, die man bei Ferrari ausmachen musste, die, glaube ich, nicht nur mit der Person Kimi Räikkönen in Verbindung zu bringen ist, aber vielleicht auch, ist das auch ein Grund gewesen, weswegen Ferrari das dieses Jahr nicht geschafft hat? Also wirklich ganz akut auf die Fahrer einzuwirken.
Also der Kimi war in diesem Jahr ein total anderer Fahrer als in vergangenen Jahren. Das war merkwürdig, wie der sich die ganze Wendung von Kimi, der war bis Anfang oder ersten Quartal in diesem Jahr, war der Kimi meistens zufrieden, um Nummer zwei zu sein. Und plötzlich kam das, wo er meinte, nein, jetzt will ich aber wirklich auch kämpfen. Und ich fand das interessant. Und ich glaube, dagegen beim Valtteri wusste der Valtteri schon, ich bleibe Nummer zwei, Schluss.
Marc?
Ja, der Kimi hat sicherlich eine Wahnsinnssaison hingelegt. Und er war ja bereit, Team Order zu akzeptieren, wenn man sie ihm denn gegeben hat. Und jetzt sind wir wieder bei der Führungsschwäche. Wenn halt oben Leute sind, die vom Rennsport wenig Ahnung haben, und da zähle ich Ari Vabene halt dazu. Ich meine, das sind Philipp Morrismann und sein Chef Comiglieri auch, dass diese Leute nicht eine klare Struktur haben und dann sagen, so, wir wollen, dass alles für Vettel läuft, weil wir dürfen nicht vergessen, die vielen Fehler, die Vettel gemacht hat, sind vielleicht auch passiert, weil das Team ihm nicht klar gesagt hat, wir tun alles für dich, du bist die Nummer eins, sag, was du willst und wir machen es. Das ist nicht der Fall gewesen, aber beim Lewis Hamilton hat schon.
Christian?
Sehe ich eigentlich genau wie der Marc. Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich sehe auch eindeutig eine Führungsschwäche bei Ferrari. Ich glaube, da war man nicht konsequent genug. Und ich glaube, Toto Wolff, man weiß, dass Toto Wolff und ich auch die ein oder andere Meinungsunterschiedlichkeit hatten in der Vergangenheit. Aber ich finde, was er ganz gut macht, ist A, konsequent Entscheidungen zu treffen und diese dann aber auch im Team so allen zu erklären, dass sie kein großes böses Blut hinterlassen. Das, glaube ich, managt Mercedes momentan wesentlich besser als Ferrari.
Die vorletzte These, die wir haben, Lewis Hamilton wäre in dieser Form auch im Ferrari Weltmeister geworden, Marc.
Die Frage ist, wäre, wenn Vettel im Mercedes gesessen wäre, dann bin ich nicht sicher.
Okay, Dieter?
Also für mich war der Lewis in diesem Jahr absolut top. Ich glaube, dass diese Saison ist eine der besten je in der Geschichte der Formel 1.
Das ist ein starkes Wort, Christian. Sechs ist auch.
Ich glaube, ich meine, natürlich muss man sagen, das ist sehr provokant formuliert. Und was wir natürlich nicht wissen, ist, wie würde der Ferrari zu Lewis Hamilton passen, vom Fahrstil und so weiter. Das können wir natürlich alles nicht beantworten. Aber ich glaube tatsächlich, dass Lewis Hamilton dieses Jahr relativ deutlich die bessere Performance geliefert hat als Sebastian Vettel. A war ja vom Speed bei manchen Wochenenden wirklich unglaublich. Ich erinnere mich da an eine sensationelle Qualifying-Runde in Singapur zum Beispiel. Und B hat er einfach auch fast keine Fehler gemacht. Wenn er mal irgendwo rausgeflogen ist, wie zum Beispiel in Silverstone am Start, dann war das eine äußerst unglückliche Kollision in dem Fall mit Kimi Räikkönen. Aber ich erinnere mich eigentlich an nichts, wo man sich mit der Hand an die Stirn klatscht und sagt, um Gottes Willen, Lewis, da hast du jetzt mal Blödsinn gebaut. Das war beim Sebastian Vettel aber schon ein paar Mal so. Und deswegen würde ich diese These für gut heißen.
Dann haben wir noch eine These, die mit Hinblick auf 2019 sehr, sehr spannend ist. Mit dem schlechten Saisonende haben sich Sebastian Vettel und Ferrari psychologisch im Hinblick auf 2019 schon ins Hintertreffen gebracht, Dieter.
Ja, das glaube ich auch. Ich sah also den Sebastian in St. Petersburg am Freitag. Und irgendwie merkte man schon, der weiß, dass in diesem Jahr hat er nicht wirklich geliefert. Und entweder muss es eine totale Wendung geben oder nächstes Jahr läuft wieder so.
Marc?
Vettel war ja jedes Mal Anfang des Jahres stark. Das heißt, Ferrari hat es immer geschafft, ein gutes Auto hinzustellen. Wenn sie das wieder schaffen, dann wird es aber ein neues Problem geben für Vettel. Und das heißt Leclerc.
Christian?
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube auch, dass Leclerc ein Problem wird für Sebastian Vettel nächstes Jahr, weil der Junge ist richtig schnell und die Situation kennt er auch schon. Mit Daniel Ricciardo 2014 ist ihm das schon mal passiert. Und ich würde eine Wiederholung der Geschichte, dass Sebastian Vettel vielleicht auch am Ende des Jahres den Hut draufhaut, nicht komplett ausschließen, weil die Signale, die man so bekommt aus dem weiteren Umfeld Sebastian Vettel, die sind auch so ein bisschen die, dass er sich von Ferrari auch wenn das nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, aber dass er sich schon ein bisschen vernachlässigt gefühlt hat. Man hat das vereinzelt auch gehört am Boxenfunk in Monza beim Qualifying zum Beispiel, wo er gesagt hat, let's talk about this afterwards oder so ähnlich. Also ich glaube, es gibt schon Dinge, mit denen Sebastian Vettel auch bei Ferrari nicht ganz zufrieden ist. Was dem gegenübersteht, ist natürlich dieser große Traum, wie sein großes Vorbild Michael Schumacher auf Ferrari Weltmeister zu werden. Ich glaube, den würde er sehr ungern zur Seite legen, aber es wird, glaube ich, nächstes Jahr auf die ersten Rennen ankommen. Wenn er da gewinnen kann, dann sind, glaube ich, alle negativen Gedanken, alle Sorgen erstmal weggeblasen. Dann wird er den Braten riechen. Wenn es nächstes Jahr schlecht anfängt, dann kann ich mir tatsächlich alles vorstellen, was Sebastian Vettel und Ferrari in Zukunft angeht.
Dieter, lass uns da mal ganz kurz einhaken. Ich habe vor kurzem das Interview von Rob Smedley bei Beyond the Grid, dem Formel 1 oder dem Podcast von der Formel 1 selber gehört, und er hat geschwärmt von Michael Schumacher und wie Michael Schumacher das ganze Team mitgenommen hat. Ist Sebastian Vettel da auch ein bisschen selber schuld daran, dass er sich vernachlässigt fühlt? Weil dieser Vergleich mit Michael Schumacher, der wird ja dann doch irgendwie immer gezogen, aber es scheint unerreichbar zu sein, die Art und Weise, wie er das Team mitgenommen hat, und fehlt das bei Sebastian Vettel ein bisschen?
Also da, glaube ich, müssen wir auch noch die Chemie zwischen Michael und John Todt als Teamchef, das hat auch eine Riesenrolle gespielt. Also Michael wusste wirklich, der ist Nummer eins, und bei Sebastian gibt es schon Zweifel, wo er eigentlich da reinpasst. Bei Ferrari unter Todt gab es absolut keine Frage. Michael war die leitende Figur. Und ich glaube, Sebastian zweifelt schon dran. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ich glaube nicht, dass das Verhältnis zwischen Sebastian und Arriva Benny zum Beispiel so stark und so gut ist und so positiv ist, wie das Verhältnis damals zwischen Michael und Todt.
Marc, wenn wir jetzt uns an die Red Bull-Geschichte zurückerinnern mit Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo, Christian hat es ja gerade angesprochen, dass er die Situation ja kennt, wenn junger, hungriger Fahrer kommt. Hattest du damals auch das Gefühl, dass sich Red Bull relativ früh gegen Vettel entschieden hätte zu dem Zeitpunkt? Wie hast du zum Beispiel Dr. Marco damals empfunden, der ja immer sehr hinter Sebastian Vettel stand?
Ich denke, da kamen ja zwei Dinge zusammen. Das war das neue Reglement und das hat dem Vettel nicht gepasst. Der fand das schlecht, er wollte seine alten Saugmotoren zurück. Und wenn du eine negative Einstellung in die Saison gehst, dann kommt noch ein Junge neben dir, der dann richtig herzerfrischen Gas gibt, ja, dann bist du auf der Verliererseite. Aber ich möchte noch was zur Situation Michael Schumacher und Vettel bei Ferrari sagen.
Bitte.
Michael Schumacher hat praktisch das halbe Benetton-Team mitgebracht zu Ferrari. Das heißt, die ganzen Ingenieure, der hat das ganze Umfeld gehabt, wie vorher schon bei Benetton, der hat alle mitgebracht und hat natürlich eine ganz andere Situation. Hätte Vettel jetzt die halbe Red Bull-Mannschaft mitgebracht für Ferrari, wäre auch in einer anderen Position, sondern er ist jetzt als Neuer dazugekommen und hat nicht praktisch das Team selber gebildet.
Das ist ein interessanter Punkt. Jetzt möchte ich noch eine Frage reinstellen, die vielleicht für den einen oder anderen eigentlich jeden so ein bisschen umtreibt, wenn er denn deutscher Formel-1-Fan und Sebastian Vettel-Fan ist. Glaubt ihr, Dieter, fang du mal an, dass Sebastian Vettel auf Ferrari nochmal Weltmeister wird?
Ja, da müsste aber absolut alles stimmen. Seine eigene Leistung, keine Fehler. Ferrari müsste das beste Auto liefern. Also Glück nicht, aber alles müsste den Weg vom Sebastian gehen, dann kann er es schaffen, ja, absolut.
Christian?
Ich glaube auch, er kann das schaffen, aber wenn man es streng als Ja-Nein-Frage nimmt, dann würde ich mich jetzt eher für Nein, das wird nichts entscheiden.
Okay, Marc?
Also es müssen zwei Dinge stimmen. Erstens mal muss Ferrari das schnellste Auto bauen und zweitens müssen sie von oben her ganz klar das Team im Griff haben, beziehungsweise den Leclerc zurückpfeifen, und dass von Anfang an klar ist, dass es nur um Vettel geht, dass er um die Weltmeisterschaft fährt und nicht der andere. Wenn sie das schaffen, sehe ich eine Chance.
Und dann noch was, und danach machen wir auch wirklich Schluss, keine Sorge. diese Sache der Emotionen und der Formel 1, diese Geschichte mit Ocon und Verstappen hat ja wirklich für super viel Feuer gesorgt, auch bei den Fans. Es wird jetzt noch über die Szene diskutiert und über das, was danach kam. Max Verstappen wurde mit 2 Tagen gemeinnütziger Arbeit bestraft, muss man sagen, und der hat da ja augenscheinlich nicht so Bock drauf, das auch wirklich zu machen. Inwieweit müssen und können, Marc, Formel 1-Fahrer wirklich Vorbilder für alle sein? Ich finde, das war eine sehr verhältnismäßig okay Reaktion auf das, was passiert ist. Der Mann war halt völlig unter Strom und hat sich halt so entladen, wenn man mal bedenkt, dass sich Piquet und Salazar damals ja wirklich gegeben haben auf der Strecke. Und da hatte keiner, glaube ich, die Idee, einen der beiden mit 2 Tagen gemeinnütziger Arbeit zu bestrafen.
Richtig, wir wollen doch Typen in der Formel 1. Und ein Typ ist auch einer, der halt, wenn er sauer ist und der andere ihn angrinst, obwohl er ihm praktisch den Sieg vermasselt hat, dass er den mal ein bisschen vor die Brust stößt. Ja, bitteschön. Also das wollen wir ja sehen, das gibt ja auch Diskussionsstoff. Prügeleien wollen wir keine sehen, aber sowas habe ich nicht, kein Verständnis, dass so etwas bestraft wird.
Dieter, du warst an der Strecke, wie hast du das wahrgenommen?
Also ich sehe das so, dass der gestraft werden müsste, ja, weil, wie du sagst, da muss ein Vorbild sein, aber zur anderen Seite kann ich auch nicht verstehen, dass am Freitagabend St. Petersburg wurde genau dieser Streit, diese Schieberei als Highlight der Saison von Echt? Der FIA ausgesendet.
Was ist das denn?
Genau.
Das ist ja mal Doppelmoral par excellence. Oh, ja, das ist also ja super.
Hyperkritisch.
Aber richtig krass. Christian, also bei euch ging es ja auch noch hoch her in den Kommentaren rund um Verstappen und Ocon. Wie siehst du es mit den Typen, Emotionen und was Formel-1-Fahrer dürfen oder nicht dürfen?
Uns gibt das Tage- und Wochenlang Geschichten zum Schreiben. Von daher finde ich das begrüßenswert. Nee, ganz im Ernst, ich glaube, ich bin da ein bisschen beim Marc. Es war ja nur ein bisschen Geschubse und niemand hat sich wehgetan. Dass da auch mal das ein oder andere böse Wort fliegt, ist okay. Ich finde auch, man hätte es genauso gut nicht bestrafen können. Ich glaube, die FIA hat sich ein bisschen unter Zugzwang gesehen, wegen dieser Vorbildwirkung, die kann man auch übertreiben vielleicht, irgendwas zu tun und dem Verstappen dann irgendwelche 2 Tage zu geben, die ihm wahrscheinlich im Endeffekt nicht groß wehtun werden, ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Aber Dieter, wir haben heute vor diesem Gespräch ein ganz interessantes Gespräch geführt und vielleicht magst du da noch mal kurz unsere Hörer abholen, im Sinne von, dass die FIA so ein bisschen von den Fahrern vorgeführt wird gerade.
Ja, also im Augenblick, ich meine, der Lewis, der ist am Freitag bei der Pressekonferenz in St. Petersburg nicht erschienen, weil er sich anscheinend nicht 100% fühlte. Also nicht krank, nicht irgendwie unwohl, nur nicht 100%. Also was heißt das? 99% vielleicht. Der Sebastian wurde zum Beispiel gestraft wegen diesem Unfall mit Lewis in Baku letztes Jahr. Der hat auch anscheinend diese 2 Tage bekommen. Was hat er eigentlich gemacht? Also wir wissen von nichts. Der Max hat beschlossen, ja, wenn die mich bestrafen wollen, gut, aber die machen mich nicht zum Idioten. Das würde ich beschließen. Und da muss man sich wirklich fragen, ob die 3 besten Fahrer der jetzigen Formel 1 eigentlich den Sport beherrschen. Oder ob die FIA das beherrscht.
Ja, und muss man nicht auch Kimi Räikkönen bestrafen, wenn er betrunken auf die Bühne geht? Also jetzt mal ganz blöse und plakativ gesagt. Also wenn wir beim Thema Vorbildfunktion sind, dann müssten wir doch auch da dann irgendwas ansetzen.
Absolut. Also ich war wirklich enttäuscht. Wenn der Kimi sich kaputt saufen möchte, dann kann er das jeden Abend machen. Aber wenn man eigentlich da ist zur Siegesehrung der Formel 1, an Don't Drink and Drive und so weiter, dann ist das wirklich ein schlechtes Vorbild.
Marc, wie hast du das so wahrgenommen, was da bei dieser FIA-Gala passiert ist? Es war ja im Endeffekt irgendwie auch eine große Farce.
Es war auch das Unterhaltsamste von allem, ne?
Ja.
Der Kimi hat schon lange keine Skandale mehr gehabt. Mal überlegen, eigentlich seit er bei Ferrari ist, hat man nie mehr was gehört. Entweder trinkt er wirklich nicht mehr und hat jetzt wieder mal ein Glas getrunken und war deswegen gleich besoffen. Also ich fand das lustig und das darf auch passieren nach einer so langen Saison, nach 21 Rennen, dass man mal einen zu viel gibt.
Ja, Christian, du noch was zu Kimi?
Ja, ich habe mich auch blendend amüsiert und es war eigentlich tatsächlich eins der wenigen Highlights dieser Gala. Natürlich verstehe ich aber auch ein bisschen die FIA-Seite, die wahrscheinlich, ich habe da mit niemandem gesprochen, das weiß Dieter wahrscheinlich besser als ich, aber wenn man sich da ein bisschen echauffiert, wenn sozusagen die Jahresgala, wo sehr viele Offizielle da sind, sehr viele offizielle ranghohe Vertreter, dass da nicht alle das witzig finden, wie Kimi da auf die Bühne kommt, das kann ich ein bisschen verstehen. Für mich selbst, ich bin da beim Marc, ich sehe das völlig entspannt. Er hat niemandem wehgetan oder ähnliches. Zumindest nicht, was wir gesehen haben. Keine Ahnung, was nach der Show passiert ist. ja,
mei. Also meine Lieblingsszene war, die war gar nicht so richtig zu sehen, habe ich auf Twitter später gesehen, wie er über Stuhlreihen geklettert ist. Also er wollte ja irgendwo hin und das erinnert mich total an die erste Szene, wo er mal den Zaun, also erst einmal den Zaun quasi hängen geblieben, ist dann so auf dem Gesicht gelandet.
Hockenheim,
genau. Das, ja. Oder als er von der Yacht geflogen ist. So, das sind so Szenen des Kimi Räikkönen, an die man sich ja dann erinnert in dem Moment. Ne? Aber gut, sei es drum, mein Gott. Also ich denke, die FIA müsste auch diese Preisverleihung mal ein bisschen überarbeiten. Also es war ja auch so, glaube ich, dass davor Kimi sich ja bei Max Verstappen beschwert hat, dass er ihn nicht eingeholt hat, weil er eigentlich gar nicht dahin wollte. So, muss man dann als Zweiter und Dritter auch noch dahin? Weiß ich jetzt auch nicht. Also reicht ja, wenn der Weltmeister kommt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das war mal ein etwas anderer Saisonrückblick und ich glaube, der hat euch auch zu Hause richtig gut gefallen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dieter Ranken. Danke, Dieter. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Marc Surer. Danke dir, Marc.
Gern geschehen.
Und natürlich auch bei dir, Christian.
Bitte gerne. Und auch in meinem Namen Dank an die beiden. Dieter, wir sehen uns ja nochmal bei unserer Weihnachtsfeier in ein paar Tagen. Und lieber Marc, dir wünsche ich frohes Weihnachtsfest in Argentinien. Schick mir vielleicht ein Steak rüber oder zweimal bei Gelegenheit.
Das mache ich. Das war Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de für heute. Wir hören uns sehr bald wieder mit weiteren Saisonrückblicken und auch vielen spannenden Geschichten, die wir hier im Podcast machen. Rezensiert uns ein, zwei bei iTunes, am liebsten mit 5 Sternen. Feedback gerne mit dem Starting Grid, Hashtag Starting Grid MSP bei Twitter, auf unserer Facebook-Gruppe, unserer Facebook-Seite, bei unserer Telegram-Gruppe. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten, wie ihr wollt. kevin.scheuren@meinsportpodcast.de, wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Sagt es aber nicht zu laut, sonst gibt es Ärger. Ja. Keep racing.
Hallo, dann bin ich wieder rausgefahren. Entschuldigung.
Ja, aber jetzt ist die Sendung schon vorbei, Dieter. Danke, dass du da warst.
Dieter, ja, auch von mir herzlichen Dank nochmal. Wir stehen ja eh noch ein paar Tage in Kontakt. Marc, auch dir vielen Dank. Du bist damit entbunden von deinen Noten-Expertenpflichten für dieses Jahr. Und ich wünsche dir ein gutes Neues und so weiter, ja?
Ja, danke. Ich wünsche euch auch. Tschüss, Dieter. Tschüss, Christian.
Ja, frohe Weihnachten. Ja, alles klar. Danke, ja, ciao.
Danke, ciao.
Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.